Bergpredigt finden wir, wie gesagt, in Matthäus Kapitel 5 bis 7. Die Themen, die Jesus dort behandelt, die sind ja so wichtig, dass, oder ich sag mal, die Bergpredigt fasst das zusammen, was wir als Christen wissen und praktizieren sollten. Im Prinzip müssen wir uns dann die Frage stellen, um das zu spiegeln, wie schaut mein Leben aus? Das ist eigentlich das, was Jesus auch wollte, nämlich den Zuhörern vor Augen führen, wie ihr Leben im Glauben aussieht. Und ich meine, normalerweise kommt man dann ins Nachdenken und sagt, okay, bei mir ist halt das in dem und dem Punkt noch nicht so weit. Ich bin jetzt da noch, ich habe da noch reife Potenzial. Ich denke, das hat jeder irgendwo. Ja, und in den ersten Seligpreisungen geht es um geistlich arm. Also glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Die erste. Also im Prinzip heißt es so, ich bin glücklich, weil ich begriffen habe, dass ich nicht alles im Griff habe. Das richtet sich in erster Linie an Leute, die Macher sind von Natur aus, die gewohnt sind, nicht links und nicht rechts zu schauen und ihr Ding durchzuziehen. Also mach dir bewusst, dass du glücklich bist, wenn du begriffen hast, dass du nicht alles im Griff hast. Traurigkeit. Glücklich sind die, die über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Das heißt so viel wie, ich bin glücklich, obwohl ich traurig bin. Gerade in schweren Zeiten, in den Herausforderungen, in der Not und der Trauer erlebe ich, Gott ist da. Das spricht eher die an, die die auf der Suche sind, die andererseits ein tiefes Vertrauen zum Herrn haben, die da drin ruhen und die da drin ihren Trost finden. Die Sanftmütigen, oh, das ist so ein Thema für mich, die Sanftmütigen. Glücklich sind, die auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Ich bin glücklich, weil ich ein bescheidenes und friedliches Leben führe. Ich suche nicht den Streit, sondern den Frieden. Ich folge treu der Stimme Gottes und bringe seinen Segen und seine Liebe zu den Menschen in meinem Umfeld. Und es ist für Macher wieder das Problem, also ich folge treu seiner Stimme, das heißt, du musst auch hören. Also wir müssen in unserem täglichen Tun bereit sein, die Ohren aufzumachen, die Herzen aufzumachen und zu hören, was hat denn der Herr zu sagen. Wenn wir unser Ding machen, dann ist das mit dem Hören dann auch ein wenig schwierig einfach. Und zuletzt ging es um Gerechtigkeit in der vierten Seligpreisung. Glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Ich bin glücklich, weil ich mich nach der Gerechtigkeit Gottes sehne. Und da gehört natürlich auch dazu, dass ich mein Leben so führe, dass die Gerechtigkeit Priorität Nummer 1 hat. Sowohl in meinem Handeln, als auch in meinem Reden, als auch in meinem Denken. Die Gerechtigkeit. Ich sehne mich danach, dass jeder Mensch die Möglichkeit bekommt, Gott kennenzulernen und so von ihm gerecht und freigesprochen zu werden. Also nicht nur mein Ding durchziehen, sondern auch über den Tellerrand rausschauen und die Mitmenschen im Blick haben. Genau, das war jetzt ein kurzer Abriss des ersten Teils. Das wäre jetzt was gewesen. Gut. Ja, und im nächsten Punkt, in der fünften Seligpreisung, da geht es um die Barmherzigkeit. Matthäus 5, Vers 7. Glücklich sind, die Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Und es heißt so viel wie, ich bin glücklich, weil ich versuche, meinen Mitmenschen mit der Liebe, der Güte und der Barmherzigkeit Gottes zu begegnen. Mir, und das ist, denke ich, die Voraussetzung, mir ist vergeben und es ist mir bewusst, das ist, da lebe ich drin, mir ist vergeben und ich will nie vergessen, wie gnädig Gott mir gegenüber war und jeden Tag immer wieder ist. Also wir brauchen seine Barmherzigkeit, seine Gnade, heißt ja, seine Gnade ist jeden Morgen neu und das ist wirklich wichtig, dass das auch so ist. Ne? Ja, und ein barmherziger Mensch, da haben wir, denke ich, alle Potenzial, uns zu entwickeln. Barmherzigkeit ist was, was glaube ich, nie groß genug sein kann. Mir ist vergeben, nächster Punkt. Mir ist vergeben und ich will nie vergessen, wie gnädig Gott mir gegenüber war und ist. Also das ist der Kern. Und das wirkt sich eben auf uns aus, indem wir mitfühlen und trösten können. Also das hat vielleicht auch was mit Erlebtem zu tun. Also was ich erlebt und verinnerlicht habe, das kann ich ja bei anderen mit Barmherzigkeit, da kann ich anderen mit Barmherzigkeit begegnen. Also ein barmherziger Mensch fühlt mit, er tröstet, er hilft und nimmt Not und Leid wahr. Das hat irgendwas mit unseren Antennen auch zu tun. Ne? Mit der Barmherzigkeit, die uns erfüllt und die ja immer mehr wächst, wenn wir Jesus kennenlernen, so wie die Maria und die Martha, ich denke, die haben auch voneinander gelernt. Barmherzigkeit, ja, ist was ich entwickeln muss im Laufe der Zeit. Es ist nicht irgendwas, was man so. Es ist nicht, hat nicht mit Erkenntnis zu tun, sondern mit einem Lernprozess. In Matthäus 9, Vers 12 spricht Jesus davon, dass nicht die Gesunden einen Arzt brauchen, sondern die Kranken. Und das betrifft auch wieder die meinen, dass sie alles im Griff haben, sondern eben die den Arzt brauchen letztendlich. Und das sind auch die unsere Barmherzigkeit brauchen. Also wenn wir Menschen begegnen, die ja die seelische Not haben, dann ist das nicht immer so leicht zu erkennen und da hilft uns unser Blick aus der Barmherzigkeit raus. Also Gott wünscht sich, dass wir durch unsere Barmherzigkeit zur Anlaufstelle werden, wo sie seine Liebe und seine Annahme sehen können. Also das, ja, wie soll ich sagen, das strahlen wir aus. Ich denke, Barmherzigkeit strahlen wir aus. Und diese Barmherzigkeit, die wir so dringend brauchen für uns selber, für unsere Mitmenschen, die kommt eben auch wieder aus einer Beziehung zu einem durch und durch barmherzigen Gott. Also wenn wir unsere Beziehung zum Herrn nicht pflegen und am Laufen halten, dann werden wir in dem Punkt nicht weiterkommen, wie in vielen Punkten. Die sechste Seligpreisung, da geht es um ein reines Herz. Matthäus 5, 8, glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Das heißt so viel wie, mir ist vergeben, ich bin frei, mein Herz ist rein und befreit von Anklagen und Dunkelheit. Ich kann mich freuen und trage den Frieden Gottes in mir. Und wieder nicht, weil ich alles im Griff habe, sondern weil Gott mir eben doch mit seiner Gnade begegnet. Was ist denn eigentlich rein? Das würde ein Arzt sagen, Petra, was ist denn rein?
Zum Beispiel ohne Krankheits, ohne Befall von Krankheitserregern.
Genau, kein Frei, ne? Kein Frei.
Es gibt eine natürliche Flora, ist schon okay. Also kein Frei wäre ja steril.
Schädliche Erreger.
Das hat nichts mit Gesundheit zu tun.
Gut, also frei von schädlichen Erregern, schädlichen Keimen, genau.
Die sich niedergelassen haben.
Ja. Was würden da orthodoxe Jude sagen? Was ist rein?
Was koscher ist.
Was koscher ist, genau. Genau. Was würden der Meister Brocher sagen?
Ich kann sagen, was Luther sagt, weil wir erst auf der Wahlbank waren. Luther würde darauf hinweisen, dass er nicht vermeiden kann, dass die Vögel um seinen Kopf kreisen, aber man kann vermeiden, dass sie ein Nest auf dem Kopf machen.
Also der Meister Probber, der würde sagen, alles was blitzt und glänzt, ist rein. Ja. Aber ihr seid nur zu jung für die Werbung, die es früher einmal gab, die ihr kennt es wahrscheinlich gut. Also Jesus sagt in der sechsten Seligpreisung, dass diejenigen glücklich sind und Gott sehen werden, die ein reines Herz haben. Weil Gott selber ist zu 100% rein, heilig, perfekt, sündenfrei, fehlerfrei, makellos, 100%ig Liebe, 100%ig Gerechtigkeit und 100% Gott. Und alles, was nicht rein und heilig ist, das ist, stößt sich von ihm ab. Also wenn wir merken, wir haben gesündigt, dann distanzieren wir uns von Gott, ne? Von den Gedanken her, von unserem Verhalten her, und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder zurück Vergebung empfangen und das Ding ist erledigt. Und dass wir uns nicht scheuen, zu ihm zu kommen, weil kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, auch von Sünde beladen seid. Ja, aber die gute Frage ist jetzt, wie kriegen wir denn ein reines Herz? Ja, indem wir nie wieder Fehler machen, nie mehr zweifeln, nie mehr fürchten, nie mehr böse Gedanken haben. Ausrufezeichen oder Fragezeichen? Fragezeichen, genau. Ja, ganz einfach, indem wir uns vom Herrn, von Gott selber verändern lassen. Und jedem doch sei Vergebung und sei Gnade in Anspruch nehmen. Und wir haben in der Bibelstunde, haben wir ja den David, sein Leben betrachtet, und der David ist ein Paradebeispiel für ein, für das Streben nach einem reinen Herz, aber auch für das Versagen. Also David war Ehebrecher und Mörder. Er hat seine Kinder nicht erzogen und es hat dazu geführt, dass einige von ihnen das Leben lassen mussten, weil er Fehler gemacht hat in der Erziehung. Das ist relativ offensichtlich. Sein Gewissen war nicht immer frei und sein Herz belastet mit diesen Dingen. Aber der Schlüssel, das können wir wirklich, wirklich nachlesen, das steht deutlich in der Bibel. Er ist immer wieder umgekehrt, hat seine Fehler, seine Sünden bekannt und hat Gottes Vergebung und seine Gnade gesucht und bekommen. In Psalm 51, 12, da heißt es, und das ist der Tagesvers vor 3 oder 4 doch gewesen, und der hat mich echt angesprochen. Den habe ich so richtig bewegt. Erschaffe in mir ein reines Herz, oh Gott. Also er macht es. Nicht, dass wir wieder in die Falschannahme rutschen. Wir könnten das bewerkstelligen. Er macht es. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Also es hängt letztendlich, hängt alles von ihm ab. Und der David, er hat eben immer wieder erlebt, und das sieht man in seinen Psalmen, die er geschrieben hat, wie sein Herz befreit, plötzlich wieder frei war, seine Seele gereinigt war, und und er konnte Gott wieder mit freiem und reinem Herzen anbeten. Also niemand von uns schafft es aus eigener Kraft, ein reines und heiliges Herz zu haben. Das ist so. Wir versagen immer wieder, weil wir im Menschen sind. Und Gott sei Dank ist Gott darüber weder erstaunt noch erschrocken. Also er kennt uns ganz genau, er weiß genau um uns. Und deswegen ist es für ihn auch keine Überraschung. Aber dank Jesus ist der Weg frei. Er hat den Weg zu Gott frei gemacht und deswegen können wir immer wieder umkehren und Vergebung empfangen. Und dann wieder ein reines Herz bis zum nächsten. Bis zum nächsten Versagen. Ja. Die siebte Seligpreisung, da geht es um den Frieden, also um Friedensstifter. Matthäus 5, Vers 9. Glücklich sind die Friedensstiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Also ihr merkt schon, die Themen, die Jesus da in den Seligpreisungen anschneidet, die überschneiden sich auch zum Teil. Ne? Das ist wie so ein Kreis, der in sich immer wieder Schnittpunkte hat. Also glücklich sind die Friedensstiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Ich bin glücklich, weil Gott mir immer wieder seinen Frieden schenkt. Und weil ich diesen Frieden habe, kann ich ihn auch nach außen tragen. Also nur jemand, der Frieden in sich hat, kann wirklich den Frieden anderen zeigen und weitergeben. Kennt jemand von euch die größte Baustelle der Welt? Ja, die jetzige, die größte, derzeit größte Baustelle der Welt.
Mein Herz.
Saudi-Arabien, mhm. Stadt.
Ja. Ja. Hast du Näheres drüber, Uli? Okay. Also da planen die doch tatsächlich, also das ist schon geplant, veranschlagt mit 750 Milliarden Dollar, aber das wird weit mehr kosten, deswegen haben sie die ehrgeizigen Ziele auch schon reduziert, weil sie gemerkt haben, das funktioniert nie wieder. Turmbau zu Babel, so ähnlich. Also geplant ist der Bau einer Linie quer durch Saudi-Arabien mit Hochhäusern von 200 Metern Breite, 170 Kilometer Länge, also ungefähr Stuttgart-München, und 500 Meter Höhe. 500 Meter. Es soll eine Stadt für 9 Millionen Einwohner entstehen. Mehr als die Bevölkerung der Schweiz.
Das sieht man da per Satellit und vom Mond.
Ja, momentan haben sie aber, ich glaube, bloß 3,7 Kilometer sind jetzt derzeit realisiert. Und die sollte bis 2030 fertig werden. Also ich würde es einmal einfach Größenwahn nennen. Ne? Was ist denn die größte Baustelle der Menschheit? So ähnlich, ja. Der Unfriede. Unfrieden, ne? Also der Konflikt ist entstanden im Paradies, als der Mensch sich gegen Gott aufgelehnt hat. Und seit diesem Dorf haben wir quasi gestörten Frieden mit Gott und auch unter uns, zwischen den Menschen, das sieht man überall. Ja, und Gott sei Dank, muss man wieder sagen, hat Gott auf diese Situation reagiert, auf dieses Dilemma und wurde selber Mensch geworden. Und durch Jesus ist er mitten auf diese Baustelle, in diese Baustelle der Menschheit wieder neu und hat, also er hat kein Hochhaus gebaut, sondern eine Brücke. Ja, hat die Menschheit wieder mit sich selber verbunden und das ist unser größtes Glück. Ja, und diese Brücke, die führt letztendlich direkt in den Himmel. Ne? Und das ist auch wieder unsere größte Hoffnung, dass wir inmitten dieser chaotischen Welt einfach wissen, wir haben eine Brücke in den Himmel. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir an ihm bleiben, dann werden wir über diese Brücke gehen und letztendlich im Himmel landen, bei ihm. Halleluja. Ja, und auf unserem Weg bis dahin, da wird uns, da können wir auch sicher sein, weil uns die Bibel das bezeugt, da können wir immer wieder ihm selber begegnen. Er lebt mit seinem Geist in uns und er wird uns auch immer wieder zurückholen an sein Herz. Er wird uns immer wieder zu sich ziehen, wenn wir selber treu sind und uns seine Größe zeigen. Und er wird uns auch immer wieder seine Ruhe und seinen Frieden schenken. Also wenn du Unfrieden spürst, dann geh zu ihm. Ganz aktuell in der Situation oder immer wieder gleich am besten. Herr, ich spüre da irgendwas, was nicht dein Frieden, in deinem Frieden ist. Ja, und da habe ich schon gesagt, ne, wenn wir diesen Frieden in unserem Herzen haben, dann können wir es auch weitertragen. Und die Menschen um uns herum, die merken sehr wohl, sind wir von Frieden erfüllt oder sind wir von Unfrieden erfüllt. Sind wir selber Getriebene oder sind wir Menschen, die stehen, in ihrem Glauben stehen, in ihrer Überzeugung stehen, in ihrer Hoffnung stehen. Jesus ist mit uns jeden Tag. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende. So, der achte Punkt, da geht es um Treue. Und da schließt sich so langsam der Kreis, finde ich. In Matthäus 5, Vers 10 steht, glücklich sind die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Und unsere aktuelle gesellschaftliche Entwicklung, die deutet ja darauf hin, dass man irgendwann einmal äußerlich Verfolgtes sein werden. Ich denke, dass die Zeit kommt. Also das heißt so viel wie diese Seligpreisung. Ich bin glücklich, weil ich in meinem Glauben an Gott, an meinem Glauben an Gott festhalte. Und das ist eine Festlegung, wenn wir da nicht festgelegt sind und wissen, es gibt nichts, was mich von seiner Liebe, von ihm trennen kann. Er ist die erste Priorität in meinem Leben. Also ich denke, das müssen wir festgemacht haben. Sonst werden wir ins Straucheln kommen, wenn diese Zeiten schärfer werden. Auch wenn Menschen mich nicht verstehen, mich hinterfragen und mir meinen Glauben sogar absprechen wollen, halte ich trotzdem an Gott und seinen Zusagen fest. Und je mehr wir uns da festzementiert haben in dieser Überzeugung, desto weniger wird uns das ins Wanken bringen. Im Urtext lautet die achte Seligpreisung so: Wie gesegnet sind die, die verfolgt werden? Wie gesegnet sind die, die verfolgt werden? Weil sie der Gerechtigkeit nachjagen. Also, steht jetzt nicht nur unsere Überzeugung im Fokus, sondern auch, weil wir der Gerechtigkeit nachjagen. Also, was bedeutet denn das jetzt schon wieder? Der Gerechtigkeit nachjagen. Also das heißt, ich muss auch irgendwie aktiv sein. Ich kann mir jetzt nicht in meinem fest betonierten Glauben im Idealfall unbeweglich machen. Also ich muss der Gerechtigkeit nachjagen. Also nachjagen, das sagt das Wort schon, das hat irgendwas zu tun mit, es kostet was, es kostet Anstrengung, also ich muss mich anstrengen. Ich muss wachsam sein, nachjagen, also bejagen hat ja was mit gefährlichem Umfeld zu tun. Und ich brauche Ausdauer. Nachjagen, muss hinterhergehen. Also um das mit einer Bedeutung zu füllen, heißt es, wir sollten immer fair sein. In unserer Gerechtigkeit bleiben. Da geht es um unsere Mitmenschen, geht es aber auch um uns selber. Also wir sollten fair sein und immer zu dem stehen, was wir sagen, was wir tun. Ein Ja sei ein Ja und ein Nein sei ein Nein. Biblisch. Wir sollten auch lernen, nicht nur mit den Augen, mit unseren, wie soll ich sagen, auch mit unseren, nicht nur mit unseren Sinnen zu wahrzunehmen, sondern mit unserem Herzen. Also ihr kennt die Geschichte von der Ehebrecherin. Wenn Jesus nur nach den Augen gegangen wäre, hätte sich die Situation angeschaut, hätte er gesagt, naja, Ehebrecherin, nach jüdischem Gesetz steinigen. Aber er hat es eben auch die Situation mit dem Herzen erfasst. Er hat gemerkt und gewusst, die Herzen derer, die die Frau verurteilen, die sind von Falschheit erfüllt, von Bosheit erfüllt. Und deswegen hat er gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also das heißt für uns, anstatt blind über Menschen zu urteilen, sollen wir wie Jesus in der Situation der Gerechtigkeit nachjagen, mit dem Herzen sehen. Also wollte ich jetzt bloß einmal dazwischenfügen, ich predige mir selber, nicht nur euch, gell? Also nicht, dass ich denke, ich predige mir selber. Wie oft reden wir über andere, ohne ihre Geschichte wirklich gehört zu haben oder mit ihnen gesprochen zu haben? Es ist eine menschliche Regung, dass wir gern plaudern, dass wir gern reden über andere. Und das ist was, was wir wegheiligen können. Wie oft versprechen wir Menschen oder Gott irgendwas und halten uns letztendlich nicht dran? Herr, ab jetzt will ich jeden Tag Bibel lesen. Tja, das ist manchmal halt nur guter Vorsatz. Also wenn wir diese Gedanken weiterverfolgen, dann merken wir auf jeden Fall bei dieser achten Seligpreisung, wir werden es nie zu 100% schaffen, ein reines Herz zu bekommen, so viel wir uns auch anstrengen. Also wir versagen und deshalb brauchen wir Jesus und seine Vergebung. Die neunte Seligpreisung, da geht es jetzt dann schon ans Eingemachte, was unser menschliches Dasein ziemlich schnell erschüttern kann. Verfolgung, Matthäus 5, 11 bis 12. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso hat man früher die Propheten schon verfolgt. Also das heißt dann, ich bin glücklich, weil ich mit Jesus zusammen mein Ziel erreichen werde. Und das ist wieder was mit unserem Fundament zu tun, mit unserer Überzeugung. Jawohl, das ist so und es wird sich auch nicht ändern, weil der lebendige Gott dahinter steht. Ich werde aufblühen, das heißt, kommt jetzt in der Übersetzung nicht so gut raus, aber freut euch und jubelt, sagt ja schon, wir sind dann richtig gut unterwegs. Ne? Ich werde aufblühen, seinen Segen erleben und mehr entdecken, das, was er noch alles für mich bereithält, mitten in dieser Situation der Verfolgung. Und gerade da können wir, das sieht man an den Gemeinden, die in verfolgten Ländern immer wieder neu entstehen im Untergrund, die sind zwar bedrängt, aber ich glaube, dass die ja ganz besonders gesegnet sind und dass die ja ganz, also dass die anders unterwegs sind als wir. Auch wenn Umstände und Menschen gegen mich sind, werde ich dennoch mein Ziel erreichen. Ja, und zum Schluss der Seligpreisungen, da setzt Jesus nur einen drauf und sagt, dass wir uns glücklich nennen dürfen, wenn wir für die Welt quasi eine Witzfigur sind. Ne? Alle schauen, ja, der ist schon noch ein Christ. Weil wir die Bibel für die Wahrheit halten. Ach, du liest dieses alte Buch noch. Weil wir beten, weil wir nach christlichen Werten leben. Weil wir in den Gottesdienst gehen, was immer weniger Leute tun. Und weil man ein Leben im Himmel, ein Leben nach dem Tod glauben. Ich denke, die meisten von uns haben schon in irgendeiner Form Ablehnung oder Spott erlebt aufgrund des Glaubens, Verfolgung weniger. Also wer ist schon mal aktiv verfolgt worden wegen des Glaubens? Gibt es noch nicht, ne? Also wir haben jetzt noch nicht vor einer Abtreibungsberatungsstelle demonstriert oder still gebetet, weil das kann nämlich dazu führen, dass du verurteilt wirst. Zu Geldstrafe, zu Gefängnis, keine Ahnung. Also es gibt ein Gesetz, ne? Bei uns schon. 100 Meter ist die Bannbreite sozusagen.
Entfernung von der Klinik?
Ja. Luftlinie, ja. Nee, du musst dieser Kreis von 100 Metern, der gilt Luftlinie, egal ob du mit dem Rücken oder mit dem
Luftlinie. Luftlinie ist noch einmal eine Steigung
weiter. Ja gut, ich meine, die Ordnungsbehörden, die müssen das ja im Falle, müssen das ja irgendwie praktizieren, ne? In England ist es schon länger, aber jetzt ist auch bei uns das Gesetz eingeführt worden, dass du da nicht aktiv, also letztendlich geht es darum, die offizielle Begründung ist, dass man die Belästigung von Abtreibewilligen verhindert. Und da kann auch stilles Gebet schon Belästigung sein. Krass, ne? Aber es gibt lauter solche Entwicklungen, also wir brauchen uns da nicht drüber wundern. Wer sich ein bisschen informiert, der merkt, das Verfolgungspotenzial steigt. Aber lassen wir uns da nicht davon ängstigen und nicht entwickeln wir da kein Bedrohungsszenario draus, sondern tun das, was der Herr uns aufträgt.
Steht da, freut euch.
Freut euch. Ja, genau. Okay. Aber es ist trotzdem so, wenn wir dann schlecht behandelt werden, weil wir glauben, weil wir an Jesus glauben, dann müssen wir uns trotzdem gefragt haben, ist mir das wert? Ist es mir wert, diesen Preis zu zahlen? Weil wenn wir uns das nicht bewusst machen und wenn wir uns nicht festgelegt haben, ja, Herr, ich will diesen Preis bezahlen, egal was kommt, dann werden wir wieder in Straucheln kommen. Also es ist wirklich wichtig, dass wir uns hinterfragen, bin ich da wirklich dabei? Weil sonst wird es in extremen Situationen vielleicht schwierig. Weil es könnte ja auch sein, dass gibt so eine Story, ich weiß gar nicht, ob die sich wirklich zugetragen hat, es stürmen in einem Gottesdienst Bewaffnete mit automatischen Waffen und schreien alle an die Wand. Und wer gehen will, wer sich quasi von seinem Glauben lossagt, der kann gehen, die anderen bleiben da. Ja, was machst du da? Was machen wir da? Ich hoffe, wir würden stehen bleiben. Weil es geht nicht immer so aus wie in der Story, dass die dann sagen, jawohl, jetzt können wir Gottesdienst feiern. Haben wir Waffen niedergelegt und
so. Ja. Interessant.
Ja, das ist eine interessante Geschichte. Ja. Ne? Aber mach dir das einmal bewusst. Wie würdest du dich da entscheiden? Also, wie würde ich mich entscheiden? Und wenn wir nicht wirklich sicher sind, Herr, selbst wenn es mich das Leben kostet, Jesus hat verschiedentlich zu seinen Jüngern auch gesagt, dass Nachfolge einen Preis hat. Und wenn Menschen gegen uns und die Umstände sind und die Umstände uns ausbremsen wollen, dann müssen wir uns halt sicher sein, dass wir diesen Preis auch bezahlen wollen. Wir Häuslebauer, der sagt, okay, ich will jetzt das Haus bauen, ich habe mich entschieden, ich habe die Ressourcen dazu und das mache ich jetzt, das ziehe ich durch. So ähnlich, ne? Also und ich finde gerade im engeren Umfeld wird es manchmal zwar nicht, ich sag mal, mit Gewalt oder Bedrohung und Gesundheit und Leben, aber halt insofern schwierig, weil gerade die Menschen, die wir unsere Kinder zum Beispiel, ne? die wenn du über den Glauben redest, hast vielleicht Kinder oder Enkelkinder, die nicht gläubig sind. Du redest über den Glauben und merkst, das ist doch völlig abwegig, sagt der quasi indirekt oder direkt. Schüttel den Kopf. Unser Enkelkinder, die haben am Anfang, wie wir mit ihnen gebetet haben, wie wir Tischgebet gesprochen haben, die haben sich die Ohren zugehalten, weil sie einfach da nichts hören wollten davon. Und das sind zwar kleine Sachen, aber die summieren sich dann, die können sich summieren zu der Überzeugung, in meinem familiären Umfeld wollen die meisten nichts vom Glauben wissen. Was nicht, wie es dir geht, aber bei uns ist es so, dass wir wirklich jeden Tag für unsere Kinder, unsere Enkel und Schwiegerkinder beten, weil kein einziger davon wirklich hören will. Die haben vieles gehört von uns, aber es ist irgendwie wie zugemauert. Die wir täglich begegnen müssen. Aber da können wir zuversichtlich sein, weil der Herr seinen Arm bewegen wird. Irgendwann wird sich zeigen, welche Früchte da entstehen. Okay, also wir sollten uns gut überlegen, ob wir bereit sind, den Preis zu zahlen. Und wenn wir bereit sind, den Preis zu zahlen, dann wirklich festzustehen, hat irgendwas mit Festlegung und Überzeugung zu tun. Also wenn wir uns entschieden haben, Gott nicht aufzugeben, egal was kommt, dann haben wir letztendlich den Sinn der Seligpreisungen verstanden. Also wir können jetzt, wie wir schon gehört haben, wir können weder irgendwas produzieren, noch wirklich vollenden, wir können weder heiliger werden, noch oder weder heilig noch rein werden, ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist. Durch ihn und mit ihm werden wir unser Ziel erreichen. Und im Himmel erwartet uns die allerbeste Belohnung. Das ist ein Stück Anreiz, wenn du die Kosten überschlägst oder überschlagen hast, ist ein Stück Anreiz zu sagen, jawohl, diese Belohnung, die ist für mich ein Leben in Herrlichkeit bei ihm. Amen.